Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon ist Miriam C. Heute mit zwei Romanen, die von Überlebenden erzählen. Und bei dieser Zuschreibung denkt man als deutsche Leserin sicherlich sofort an ganz bestimmte Überlebende. Paul Celan, Primo Levi, Imre Kertész oder Claude Lanzmann. Die großen Chronisten und Überlebende des Holocaust. In dieser Tradition steht auch der Lagerroman Kanada von Juan Gómez Bárcena. Mehr dazu im zweiten Teil der Sendung. Denn zunächst zu einem Autor, dessen Roman in den letzten Tagen und gerade heute noch einmal eine erschreckende Aktualität erhalten hat. Am 7. Januar 2015 stürmten zwei maskierte Männer, die sich später zu Al-Qaida im Jemen bekannten, die Räume der satirischen Wochenzeitschrift Charlie Hebdo in Paris. Ein Großteil der Redaktion wurde ermordet, einige Redaktionsmitglieder wurden schwer verletzt, aber überlebten. Unter ihnen auch der Journalist Philippe Lançon. Das Attentat und die darauf folgenden Monate hat Lançon nun in einem Buch verarbeitet. Le Lambeau wurde in Frankreich bereits mit mehreren Preisen ausgezeichnet. Jetzt ist auch eine deutsche Übersetzung erschienen. Dina Netz hat Der Fetzen gelesen.
Am Abend des 6. Januar 2015 geht Philippe Lançon in Paris mit Freunden ins Theater. Er ist so begeistert von der Aufführung, Shakespeares Was ihr wollt, dass er spontan beschließt, am nächsten Tag eine Rezension für die Tageszeitung Libération zu schreiben. Er arbeitet dort als Kulturkritiker. Vielmehr erzählt Lançon zunächst nicht von dem, was er bald sein früheres Leben nennen wird. Das ist auch nicht nötig, denn man versteht sofort, dass dieser Abend symbolisch steht für 51 zurückliegende Jahre. Sie wurden am folgenden Morgen innerhalb weniger Minuten ausgelöscht. Als Philippe Lançon am 7. Januar 2015 aus dem Haus geht, überlegt er noch, ob er an der wöchentlichen Redaktionskonferenz von Charlie Hebdo teilnehmen soll – für die satirische Wochenzeitung arbeitet er als Kolumnist – oder ob er direkt zu Libération fahren soll, um seine Theaterkritik zu schreiben. Lançon fällt einen folgenschweren Entschluss. Er entscheidet sich für die Konferenz bei Charlie Hebdo, denn es ist die erste des Jahres, er freut sich auf das Treffen mit den Kollegen.
Wir waren eine Gruppe mehr oder weniger enger Freunde in einer mittlerweile völlig ruinierten Zeitung, die praktisch am Ende war. Wir wussten es, aber wir waren frei. Wir waren da, um Spaß zu haben, uns anzuschnauzen und eine trostlose Welt nicht ernst zu nehmen.
Eine trostlose Welt, die am 7. Januar 2015 jedoch mit der Redaktion ernst macht. Auf Seite 71 beginnt das erschütternde Kapitel, das Philippe Lançon ganz lapidar mit »Das Attentat« überschrieben hat. Sein Buch ist hier auch eine staunende Auseinandersetzung mit der Kontingenz, denn so wie Lançon nur aufgrund einer kurzfristigen Entscheidung überhaupt zur Stelle war, so hat ihm wahrscheinlich ein Jazzbuch das Leben gerettet, das er dem Zeichner Cabu noch schnell zeigen wollte, bevor er aufbrach. Sonst wäre er den Mördern wohl direkt in die Arme gelaufen. Als die Schüsse beginnen, kauert Lançon sich an der Wand zusammen und stellt sich tot. Ihm ist zunächst nicht bewusst, dass er selbst schwer verletzt ist. Im folgenden Kapitel, Zwischen den Toten, beschreibt er die Momente unmittelbar nach dem Attentat.
Die Stimme dessen, der ich noch war, sagte zu mir, ach, unsere Hand ist getroffen. Dabei spüren wir gar nichts. Wir waren zu zweit, er und ich. Genauer gesagt, er unter mir, während ich darüber schwebte und er mich von unten mit »wir« anredete. Das Auge lugte über die Hand und sah in einem Meter Entfernung den Körper eines bäuchlings ausgestreckten Mannes, dessen karierte Jacke ich erkannte und der sich nicht rührte. Es glitt bis zu seinem Schädel hoch und sah zwischen den Haaren das Gehirn dieses Mannes, Kollegen und Freundes, das leicht aus dem Schädel quoll. »Bernard ist tot«, sagte mir derjenige, der ich war, und ich antwortete, »ja, er ist tot«. Und genau hier wurden wir eins, an diesem Punkt, an dem dieses Gehirn hervorquoll, das ich am liebsten wieder in den Schädel zurückgestopft hätte und von dem ich mich nicht mehr losreißen konnte. Denn seinetwegen habe ich in diesem Moment endlich gespürt und begriffen, dass etwas nicht rückgängig zu machendes geschehen war.
Bernard, das ist der Mitinhaber von Charlie Hebdo, Bernard Maris. Die ersten gut 100 Seiten von Philippe Lançons Buch sind das wichtige Zeitdokument eines grauenhaften Attentats. Die folgenden 400 Seiten sind ein eindrücklicher, nachträglich verfasster Bericht, in dem Lançon die Konsequenzen des Attentats für ihn selbst zu greifen versucht. Allein die physischen sind gravierend. Ihm fehlt das untere Drittel des Gesichts, unterhalb der Oberlippe klafft ein Loch. Eine Serie von Operationen beginnt, bei denen Lançon unter anderem ein Wadenbein als Kinn und ein Fetzen Haut vom Oberschenkel transplantiert werden, daher der Romantitel. Lançon berichtet vom Alltag zwischen nässenden Wunden, unauffindbaren Venen und Magensonden, ständig bewacht von Personenschützern. Sein Buch ist indes kein bloßes Dokument des körperlichen Leids, sondern eine Recherche in eigener Sache. Lançon versucht, den zu finden, der er durch das Attentat geworden ist. Schuld ist dabei eins seiner Leitmotive. Lançon empfindet jedoch nicht die Überlebensschuld des Davongekommenen, der seine Kollegen hat sterben sehen. Die Spur zur Literatur von Holocaust-Überlebenden wie Paul Celan, Primo Levi oder Imre Kertész, die die deutsche Leserin beim Begriff Schuld unwillkürlich auslegt, führt in die Irre. Lançon empfindet Schuld gegenüber seinen Ärzten und Ärztinnen, Pflegerinnen und Pflegern, denen er so wenig Mühe wie möglich bereiten will. Er empfindet Schuld gegenüber seinen Freunden und Verwandten, denen er seine Tragödie zumutet. Lançon ist umgeben von vielen Freunden, die sofort an sein Krankenbett eilen. Doch die Verständigung ist schwierig, denn die Welt, aus der sie zu ihm kommen, erreicht ihn nicht mehr. Er verfolgt die politischen Ereignisse nicht, ist ganz vom Krankenhausalltag, seinen Schmerzen und medizinischen Verrichtungen absorbiert.
Die Wörter auf der einen, unsere Begegnungen auf der anderen Seite versuchen, die zerstörte Brücke zwischen uns wieder aufzubauen. Doch in der Mitte klafft ein Loch. Schmal genug, damit wir uns auf beiden Seiten sehen, sprechen und beinahe berühren können. Breit genug, damit keiner von beiden in dieser Zone der Gewohnheiten, Improvisationen, Freundschaft, vor allem aber der Kontinuität, den anderen erreicht.
Erreichen können ihn nur diejenigen Menschen, die selbst eine traumatische Erfahrung gemacht haben und dieses Reich außerhalb der Zeit kennen, in dem Lançon fortan lebt. Sein früheres Leben dringt immer wieder unvermittelt in die Krankenhausgegenwart ein, und so erzählt Philippe Lançon zum Teil in wilden Zeitsprüngen. Das Buch ist voll von literarischen Exkursen, die zunächst irritieren. Lançon will damit, so versteht man allmählich, nicht seine Belesenheit beweisen, sondern zeigen, dass ihm der wahre Trost nicht aus menschlichen Begegnungen, sondern aus Literatur und Kunst erwächst. Aus der Musik Bachs, aus Kafkas Briefen, aus Prousts Suche nach der verlorenen Zeit, aus Thomas Manns Zauberberg oder aus Velázquez Bildern. Sein eigenes Schreiben bekommt für Lançon zentrale Bedeutung.
Über meinen eigenen Fall zu schreiben, war das beste Mittel, um ihn zu verstehen und mir zu eigen zu machen, aber auch um mich abzulenken. Denn für Minuten, für eine Stunde war der Schreibende nicht mehr der Patient, über den er schrieb. Er war Reporter und Chronist einer Rekonstruktion. Noch nie war ich so dankbar für meinen Beruf gewesen, der auch eine Art zu sein und letztlich zu leben war. Durch seine lange Ausübung konnte ich in dem Moment, als ich es am nötigsten hatte, meine eigenen Qualen auf Distanz halten und wie ein Alchemist in Gegenstände der Neugier verwandeln.
Lançons Tonfall ist manchmal bescheiden, manchmal hochtrabend, mal aufbrausend, mal resigniert oder selbstkritisch, oft voller Selbstironie. Die Gefühlslagen eines Patienten, der Qualen leidet, sind schwankend. Konstant bleibt der erstaunlich luzide Blick des Überlebenden, der die Erlebnisse nachträglich zu beschreiben und zu ordnen versucht. Die zupackende und umsichtige Übersetzerin Nicolas Denis ist ein Glücksfall für diesen verschiedenste Sprachebenen vereinenden Text. Der Frage, wann er sein Buch beenden solle, wurde Lançon enthoben. Am 13. November 2015 töteten Islamisten bei Anschlägen im Musikclub Bataclan sowie in und um Paris 130 Menschen. Mit diesem Schluck auf der Geschichte und meines eigenen Lebens beschließt Philippe Lançon seine erschütternde Suche nach der stehengebliebenen Zeit.
Dina Netz über Philippe Lançon, der Fetzen, aus dem Französischen übersetzt von Nicolas Denis und erschienen im Tropenverlag Stuttgart, 552 Seiten, 25 €. und damit zu einem Autor, der kein Überlebender ist, aber über einen solchen schreibt. Juan Gómez Bárcena wurde 1984 geboren. Er ist damit im selben Alter wie der deutsche Autor Takis Würger, dem zuletzt sein Roman über die jüdische Greiferin Stella Goldschlag gründlich misslang. Juan Gómez Bárcena stellt sich nun weit feinfühliger und versierter an. Der junge spanische Autor schreibt mit Kanada einen Lagerroman und seine Distanz ermöglicht Bárcena dabei neue und aktuelle Perspektiven auf den Holocaust. Katharina Teutsch stellt das Buch vor.
Ein Mann kehrt zurück in seine alte Wohnung. Wie es scheint, in ein Haus, das von einem nicht näher genannten Krieg an einem nicht näher genannten Ort unversehrt gelassen wurde. Ein Teleskop und ein astronomisches Standardwerk befinden sich dort, ein paar alte Möbel. In der Abwesenheit des Eigentümers hat sich ein hilfsbereiter Nachbar um den Leerstand gekümmert. Und er kümmert sich jetzt auch um den Rückkehrer. Das heißt, er versorgt ihn trotz herrschender Lebensmittelknappheit mit Kartoffeln und Brot. Seine Frau leert den Eimer mit Exkrementen. Eine distanzierte Erzählerstimme spricht zu uns.
Dein Haus steht noch. Du hattest die Hoffnung, dass es eingestürzt wäre. Vielleicht ist Hoffnung nicht das angemessene Wort. Doch wenn nicht, welches dann? Du hattest, so viel kannst du sagen, die Gewissheit, dass es dein Haus nicht mehr gab. Und gleichzeitig die Gewissheit, dass dies überhaupt keine Rolle spielte.
Der Nachbar, nicht der Heimkehrer, ist die Hauptfigur über die ersten Kapitel dieses Kammerspiels, in dem Erzähler wie Leser identifikatorisch mit Du angesprochen werden. Der Nachbar im alten Haus ist ein guter Nachbar. Einer, der die Dinge in die Hand nimmt. Einer, der aus Menschlichkeit handelt. Ein Nachbar, der Vorkehrungen getroffen hat, um den apathischen Rückkehrer am Leben zu erhalten. Aber
der Nachbar ist ein vielbeschäftigter Mann. Immer länger dauert es, bis er wiederkommt. Und wenn es geschieht, tut er es mit jener Miene der Ungeduld oder des Überdrusses, die zu einem Mann mit vielen Verpflichtungen passt.
Ein Jahr ist inzwischen vergangen. Der, wie alle, namenlose Erzähler verbringt seine Zeit in einem Raum namens Büro. Dort lebt er wie ein Tier im Winterschlaf, wie ein Untoter, der die Nahrungsaufnahme weitgehend verweigert, kein Lebender, sondern ein Überlebender. Das erste Stichwort wäre damit gefallen. Offensichtlich handelt es sich um einen traumatisierten Menschen, der nach großem Leid die Überreste seiner bürgerlichen Existenz besichtigt und naturgemäß nichts mehr damit anzufangen weiß. Nach und nach bekommen Raum und Zeit dann im Roman Kontur. Wir befinden uns im Ungarn der Nachkriegszeit. Kommunisten haben das Ruder übernommen, antikommunistische Agitation brodelt im Untergrund, auch der Nachbar scheint darin involviert und er hat handfeste Interessen.
Er könnte nicht leugnen, dass ihm während der schlimmsten Zeit des Krieges der Gedanke durch den Kopf gegangen sei, ein Zimmer oder vielleicht zwei zu vermieten, und sei es nur, um diese Möbel zu nutzen, die er mit so viel Mühe zusammengesucht habe. Zumindest bis zu deiner Rückkehr, denn er habe stets gewusst, dass du am Ende zurückkehren werdest. Er habe nämlich einen Neffen, welch ein Zufall, der gerade jetzt eines dieser Zimmer gut gebrauchen könne.
Der Neffe wird also einquartiert, später irgendwelche Männer, die Waffen verstecken. Der Erzähler verlässt sein Büro nicht und wird wie ein Gefangener nur über die Geräusche aus der Nachbarswohnung am Leben gehalten. Und während in der Wohnung ein antikommunistischer Aufstand vorbereitet wird, vermischen sich Alltagseindrücke nun immer stärker mit Erinnerungen an die unmittelbare Vergangenheit. Nach und nach enthüllt sich, dass der Rückkehrer ein nach Auschwitz deportierter Naturwissenschaftler war. Dort konnte er sich mit vom Mund abgesparten Essensrationen eine Versetzung in das weniger barbarische Effektenlager Kanada erkaufen. In Kanada wurden die Habseligkeiten der Neuankömmlinge inventarisiert und umverteilt, die Koffer der zukünftigen Leichen.
Um die Fuhren zu organisieren, benötigt ihr viele Hände und viele Baracken, einen ganzen Tag oder mehrere Tage, denn die Besucher führen alle möglichen Dinge mit sich. Und ein jedes verlangt seinen eigenen Raum. Zigarettenpackungen, Konserven, Marmeladengläser, silberne Feuerzeuge, Schmuck, Pelzmäntel, Silberbestecke, Geigen. Ganz zu schweigen von den Dingen, die sie in ihren Koffern untergebracht haben und die trotzdem in Kanada gelandet sind. Brillen, Haarballen, Goldzähne, orthopädische Beinprothesen, Glasaugen. Die Artikel werden Haufen zugeordnet, die über die ganze Länge einer jeden Baracke verteilt sind, immer mehrere Meter voneinander getrennt. Doch das ist eine unnötige Vorsichtsmaßnahme. Mit jedem Zug, der kommt und wieder abfährt, wachsen die Haufen ins Unermessliche, erobern immer mehr Platz, bis ein Berg schließlich die Flanke eines anderen einnimmt. Und so kann es geschehen, dass zum Beispiel der Unterwäscheberg sich über den Schuhberg oder den Mantelberg ergießt oder sogar über den kleineren Brillenhügel.
Bald wird deutlich, dass Kanada zwar einem Naturwissenschaftler, dem man zutraute, gut mit Zahlen zu sein, das Leben retten konnte, dass Schuldgefühle und Scham aber dieses gerettete Leben ein zweites Mal für unwert erklären. Neben stoischen Schilderungen des Lageralltags verhandelt der Mitte der 80er Jahre geborene Juan Gómez Barcena jene Gewalt des Lagers, die immateriell ist. Viele Holocaust-Überlebende haben in Zeitzeugenaussagen von Schuldgefühlen gegenüber den Toten gesprochen. Zu überleben war eine Hypothek. Das Kommando Kanada bedeutete auch, dass ein anderer beim Kohleschippentod zusammenbrechen musste. Das Lager, so verstehen wir Leser dieses erschütternden kleinen Buchs, hatte seine eigene Dialektik, so wie auch unsere alternativlose Erinnerungskultur. Der Roman scheut sich nicht, auch ihre Widersprüche zu nennen.
Alles steht noch. Öfen, Schienen und Zäune. Wie ein lebendes Museum, als wäre die Zeit ein Traum und du würdest im nächsten Moment daraus erwachen. Auch die Pyramiden von Kanada sind noch da, tonnenweise Schuhe, Brillen, Haarsträhnen. Touristen einer anderen Zeit werden sie betrachten. Sie tun es bereits, fasziniert von der Größe der Henker und der Bedeutungslosigkeit ihrer Opfer.
Juan Gómez Barcenas zweiter Roman Kanada ist eine eindringliche Meditation über die Natur des Lagers und die Funktion des Erinnerns. In einer so kargen wie präzisen Sprache vergegenwärtigt er die Hölle des 20. Jahrhunderts und macht deutlich, weswegen sie nicht in den Erinnerungskatakomben der Gegenwart verschlossen werden darf. Und nie ist es, als spräche da einer bloß aus der informierten Distanz der Nachgeborenen. Die ganze menschenverachtende Logik des Lagers, die noch aus Opfern Täter macht, wird in einem atemberaubenden Gedankenstrom offenbart. Nebenbei ereignet sich Weltgeschichte, die am Erzähler wie ein Hintergrundrauschen vorbeizieht. Der Aufstand von 57 und seine blutige Niederschlagung. Ganz am Schluss erst taucht jener hilfsbereite Nachbar in einer Erinnerungswolte noch einmal auf. An einem anderen, früheren Punkt der Geschichte. Als Mann auf der Straße, der seinen Denunziantenfinger auf die Wohnung des Deportierten richtet. Barcena hat einen Roman über die Spiegelungen der Geschichte geschrieben, darüber, dass die Vergangenheit kein Vogelschiss ist, auch wenn es heute wieder möglich ist, dies zu einer legitimen öffentlichen Meinung zu stilisieren.
Katharina Teutsch über Juan Gómez Barcena, Kanada, aus dem Spanischen von Steven Uli, erschienen im Secession Verlag Zürich, 192 Seiten, 22 Euro. Und zum Abschluss darf der Büchermarkt an ein Jubiläum erinnern. Christa Wolf wäre heute 90 Jahre alt geworden. Die Schriftstellerin war eine der bedeutenden Chronistinnen der DDR. Ihre literarische Laufbahn ist eng mit der Entwicklung und mit dem Ende dieses Landes verwoben. Wie die Priesterin in der 1983 erschienenen Erzählung Cassandra gehörte auch Wolf zum Geistesadel in einem Zwangsregime. Der Spiegel bezeichnete Christa Wolf deshalb als Komplizin und Dissidentin zugleich. Die Autorin selbst sagte, ihr sei es in ihrem Schaffen um größere Zusammenhänge gegangen.
Ich hatte also nicht vor, billige Vergleiche, sagen wir, zwischen Ost und West zu ziehen, sondern ich wollte eigentlich ein tieferes Nachdenken über die Wurzeln unserer Zivilisation anregen und darüber, warum wir seit so vielen tausend Jahren immer wieder Sündenböcke brauchen.
Lange hielt Christa Wolf an den sozialistischen Ideen des zweiten deutschen Staates fest, auch wenn sich aus ihren Büchern immer wieder bittere Enttäuschung lesen lässt. In ihrem letzten 2010 veröffentlichten Roman Stadt der Engel berichtet Christa Wolf von den Turbulenzen, die sie nach der Wiedervereinigung durchstehen musste. Die Autorin hatte damals bekannt, zwischen 1959 und 1962 als informelle Mitarbeiterin der Stasi gearbeitet zu haben. Am 1. Dezember 2011 starb Christa Wolf in Berlin. Das war's vom Büchermarkt. Nach den Nachrichten folgen hier im Programm die Kollegen von Forschung aktuell. Und am Mikrofon verabschiedet sich Miriam Zeh.